Da sind wir wieder. Erstmal sorry für den Verzug. Haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht groß erklärt, aber es hat beruflich einfach nicht gepasst. Also wir hatten beide ein bisschen was zu tun, deswegen 2 Tage später. Aber wollten euch natürlich nicht vorenthalten, dass Martin jetzt morgen nach Mannheim fährt.
Jo, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie ich mich auf so ein Pokalfinale vorbereite. Dann haben wir Mario Basler eine Plattform geboten, auch wenn wir eigentlich der Meinung sind, dass solchen Leuten keine Plattform geboten werden
Stimmt.
sollte.
Ja.
Und dann hinten raus, Bengt wollte letzte Woche schon über Schiedsrichter sprechen. Diese Woche hat er mich dazu bekommen.
Ja, endlich. Es hat nur 2 Szenen aus Stuttgart gebraucht und dann haben wir Martin wieder auf die dunkle Seite gezogen. Aber wie das lief, das hört ihr in den kommenden 48 Minuten.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein,
yes.
Noch ein, noch ein! Da, 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 da.
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Fertig.
10:57 Uhr, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwebelten Kölsch, Folge Nummer
150?
Come on, hast du nachgeguckt
ja,
oder
hör mal.
wusstest du es so?
Nee, also ich wusste, dass es ungefähr so rund um den Dreh sein müsste. Und zu welcher Folge solltest du mich sonst fragen, welche Folgennummer wir haben? Also eins und eins mal ganz schnell zusammengezählt.
Clever von dir. Ich dachte schon, wir sind irgendwie so telepathisch verbunden, weil ich habe tatsächlich auch denselben Gedanken gehabt, meinte so. Oh, ich glaube, das letzte Mal, als ich hochgeladen habe, war Folge 147. Dann hast du jetzt immer mal wieder hochgeladen. Wir haben eigentlich keine Woche ausgelassen. Ich glaube, wir sollten so langsam am 150er kratzen. Habe gerade nachgeguckt. Es ist tatsächlich Folge 150. Und das bedeutet ja gleichzeitig, dass wir. Wie lange machen wir den Bums jetzt? Jahr 3?
Ich glaube, Oktober 23 haben wir angefangen. Damals waren wir noch im alten Office.
Ja.
Unser Thumbnail ist in Düsseldorf-Oberbilk, glaube ich, an der S-Bahn-Haltestelle
Und ich bin
entstanden.
letztens, also damals quasi, das kann man jetzt hier glaube ich auch erzählen, wenn wir immer zur Icon League gefahren sind, dann war das immer quasi die S-Bahn-Haltestelle, wo wir ausgestiegen sind.
Ja.
Und dann bin ich, als ich das erste Mal dann quasi in der dritten Icon League Season da mit der S-Bahn rausgefahren bin, dachte ich so, ey, es kommt mir hier irgendwie alles bekannt vor. Und ich habe es gar nicht sofort geblickt und meinte dann,
Das ist
doch,
ganz so.
hier haben wir die Profilbilder damals noch mit Flo Treiber gemacht. Und es
Stimmt.
ist immer noch unser Podcast-Intro und tatsächlich lustig. Benutze dieses Bild, was quasi damals entstanden ist, weil ich glaube, wir haben auch Einzelbilder damals einfach kurz gemacht. Oder ich habe dich rausgefotoshoppt,
Ich
das
glaube, du
weiß
hast
ich
mich
nicht. Dann
rausgefotoshoppt.
habe ich dich rausgefotoshoppt, weil das ist immer noch dein Bild auf jeden Fall, wenn man da quasi irgendwelche Sachen ankündigt.
Du siehst ja auch gut aus auf dem Bild. Ich sehe ein bisschen fett aus, aber das ist okay.
Ich sehe aus wie frisch aus dem Urlaub, weil wir das halt auch wirklich, also Ende, ich war davor auch im Urlaub. Das müsste
Ja.
kurz nach Timmendorf gewesen sein, wo ich dann nochmal, glaube ich,
Ja,
eine Woche in Spanien war.
Anfang Oktober halt, ne?
Danach haben wir dann das Bild gemacht, deswegen
Ja.
sehe ich so braun aus. Und das ist immer noch mein Bild. Ey, Flo, du hast damals einen herausragenden Job gemacht.
Ja, gut, aber wenn das Model es einem so einfach macht, dann ist es für den Fotografen natürlich auch keine Kunst, wa?
Hast du jetzt gesagt?
Ja, wir haben ein bisschen Verzug. Müssen wir natürlich auch mal einmal die Schere heben, aber lag einfach auch daran, weil bei uns voll war. Ich hatte Mittwoch Virtual Bundesliga Playoffs.
Ja.
Da saß ich hinten in der Regie und habe ein paar Knöpfe gedrückt. Hab dir ein Nest bereitet für nächstes Wochenende, weil
Ich
da
freue
bist
mich.
du dann wieder als Kommentator unterwegs für die VBL. Und wir fahren nach Hamburg.
Ja, vor allem auch ist das in meinem Plan gerade noch irgendwie gar nicht präsent, obwohl ich mich extrem darauf freue, weil ich gerade das Jahr, du durftest das letzte Jahr auch machen, ich durfte es vor 2 Jahren einmal machen. Ich finde den Modus richtig geil.
Ja.
Dieses Finalding mit vielen Konferenzen, ich meine, Konferenzen haben wir schon mal drüber gesprochen, das ist mit das Geilste, was es in der Sportübertragung gibt.
Das ist so.
Deswegen, ich freue mich tatsächlich richtig auf Hamburg, ist aber bei mir aktuell noch wirklich weit hinten, weil morgen, wir nehmen am Freitag auf, erstmal DVV-Pokalfinale ist.
Stimmt.
Und das weiterhin für. Also jemanden, der im Volleyball arbeitet, ist das einfach so. Und ich habe das letztes Jahr ja das erste Mal machen dürfen, live in Mannheim. Und da war das wirklich ein absoluter Bucketlist-Moment. Und das ist wirklich, ich freue mich richtig krass auf morgen.
Ja, das glaube ich. Aber also dann ist ja eine Ehre, dass du hier am Freitag überhaupt noch die Zeit gefunden hast. Wann fährst du überhaupt los?
Wir fahren morgen früh tatsächlich. Kann man auch. Also Alex und Co. sind heute schon gefahren, Janni glaube ich auch. Und wir fahren morgen so eine richtig schöne kleine WG-Runde. Wir fahren mit Dirk und Arne, die nicht arbeiten müssen, sondern sich da einfach ein gutes Wochenende machen. Also
Geil.
einfach nur als Zuschauer beim DVV-Pokalfinale sind. Jona, der mit dabei ist, der Kamera, der ein bisschen Alex begleitet und Alex beim DVV-Pokalfinale vloggt. Yannick mit dabei, der Frauenfinale kommentiert. Und ich, wir werden uns morgen zu 5, 8.30 Uhr ins Auto setzen und dann da die 2,5 Stunden nach Mannheim fahren. Genau, und dann hoffentlich gut durchkommen. Und dann geht es morgen Abend, ich glaube, das Herrenfinale ist 19 Uhr, Damenfinale 16 Uhr, geht es dann los. Und ich habe tatsächlich auch durchgezogen, oder was heißt durchgezogen, weil ich jetzt auch in der Woche noch nicht so wirklich dazu gekommen bin, mich noch relativ wenig mit diesem Finale zu beschäftigen. Und ich freue mich jetzt wirklich heute, wenn ich jetzt nachher rüber in unser neues Office gehe, mich da wirklich so 4, 5 Stunden durch alles durchzuwühlen und mich da so richtig, richtig fallen zu lassen in dieses Pokalfinale.
Ja, weil also das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, auch interessant für die Leute da draußen. Wie lange bereitest du dich so vor? Also wenn du jetzt ein DVV-Pokalfinale vor der Brust hast, erstmal, wie viele Spiele kommentierst du am Wochenende?
Das ist eins.
Eins,
okay. Also ein Finale.
Okay, also für ein Spiel, wie viel Zeit steckst du rein?
Also kann man schon mal überhaupt nicht vergleichen, weil ich glaube mittlerweile ist das von Sendung zu Sendung extrem unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel auf die Virtual Bundesliga-Sendung nächste Woche werde ich mir auch relativ viel vorbereiten, weil ich einfach über die gesamte Saison nicht so viel verfolge. Beim Volleyball ist das schon anders. Also wenn wir jetzt ein, in Anführungszeichen, normales Bundesliga-Spiel oder eine normale Bundesliga-Sendung hier aus dem Studio machen, dann stecken da nicht so viele Stunden Vorarbeit drin, weil du dich ja eh gezwungenermaßen aufgrund des Jobs die ganze Zeit mit der Liga beschäftigst.
Ja.
Aber jetzt für so ein Spiel wie morgen, da habe ich schon auch den Anspruch an mich selber, nochmal eine Schippe draufzulegen. Also da, das geht schon los bei, nochmal mit, keine Ahnung, verschiedenen Verantwortlichen der Vereine telefonieren. Einfach nochmal an ein paar extra Infos rankommen, die jetzt vielleicht nicht irgendwie auf der erstbesten Internet-Website steht. Aber natürlich ist dann dafür morgen auch dabei, man Storyline von jedem einzelnen Spieler auch ein bisschen ausgeprägter wissen. Wo hat er davor gespielt? Viel, was ich auch einfach gerne mache, ist Zahlen nochmal scouten. Jetzt ist es ein Duell von zwei Teams, die haben schon dreimal gegeneinander gespielt. Was war da irgendwie ausschlaggebend? Dann gucke ich mir tatsächlich auch auf jeden Fall nochmal das Rückspiel jetzt an von Friedrichshafen gegen Lüneburg, um da einfach auch nochmal so ein bisschen dann auch reinzukommen. Also einfach so ein bisschen das Spiel aufzusaugen. Und dann ist es, glaube ich, auch viel, was man einfach jetzt gar nicht so aktiv aufnimmt, sondern viel, was man einfach irgendwie unterbewusst aufnimmt. Aber heute gehen da jetzt auf jeden Fall, also geht heute mein Arbeitstag geht da quasi drauf.
Ja, okay, aber also ich meine, ist dann ja auch gut und ich bin natürlich top vorbereitet, dass das heißt, wenn du dann morgen mit Adam Svacina telefonierst, heute mit ihm, richtig ausgesprochen?
Ist tatsächlich richtig ausgesprochen.
Ja, nehme ich. Ich habe gerade wirklich panisch mit meiner linken Hand gegoogelt, um rauszufinden.
Wie heißt der Trainer
von Friedrichshafen? Ist gut, dass du das Matchup vom Pokalfinale auch nochmal genannt hast, weil dann hätte ich das auch noch mit meiner linken Hand hier gerade eben googeln müssen. Ja, aber wie kann man sich so ein Gespräch dazwischen euch vorstellen?
Tatsächlich, also in dem Fall telefoniere ich morgen nicht mit Adam, sondern wahrscheinlich mit Thilo Spätwesterholt. Der ist quasi...
Ja, der ist nicht auf der Seite, da kann ich dir wirklich nicht sagen, was das ist.
Nein, also mit dem Trainer in dem Sinne telefoniere ich jetzt nicht. Zudem habe ich jetzt auch keine Standleitung, aber beim VfB, ich glaube, kennst du nur Fabian Feiri, der ist normalerweise Hauptkommentator bei denen. Den werde ich auf jeden Fall mal anrufen. Dann Thilo Spät-Westerholt werde ich einmal anrufen. Das sind so die beiden VfB-Kontakte. Bei Lüneburg werde ich Chris ein bisschen fragen.
Ja, aber also wie läuft dann das Gespräch ab?
Es ist eher so ein, ich lasse die Leute dann erstmal ein bisschen erzählen. Das ist ja immer schön, bei so einem großen Spiel haben die Leute auch immer viel zu erzählen, also haben auch ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Ja. Also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen wie in der Fußball-Bundesliga, wo du als Kommentator, glaube ich, schon irgendwie nochmal kurz mit dem Trainer redest und der Trainer dir dann nichts erzählen möchte, weil er eben nichts preisgeben möchte. Das ist, glaube ich, bei so einem Spiel schon anders. Ich habe das Gefühl immer, dass sich die Leute schon auch freuen, wenn sie gefragt werden und deswegen auch relativ auskunftsfreudig sind. Und dann ist das eher so ein offenes Quatschen. Ich erzähle ein bisschen von meinen Eindrücken, wie ich das Spiel sehe, bekomme dann entweder Zustimmung oder Ablehnung. Also erzählen mir so ein bisschen, auf was es in ihren Augen ankommt, weil sie dann auch einfach viel näher dran sind am Team. Ja. Ich meine, so der Feiri sieht jedes Spiel vom VfB, Thilo Spät-Westerholt sieht wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein, zwei Trainings vom VfB. Und ähnliches ist natürlich auch in Lüneburg der Fall. Und das sind halt, glaube ich, Eindrücke, die du eben nicht... Also die der normale jetzt Fernsehzuschauer einfach nicht hat, woher soll er sie haben. Und da ist mein Anspruch schon, das dann für so ein Spiel irgendwie möglich zu machen.
Ja, und ist halt auch wichtig, ne? Weil so am Ende gucken du und ich auf solche Spiele aus einer neutralen Brille. So, und das ist halt auch das, was ich letzte Woche meinte mit dem Fußball. So, ich gucke da von außen drauf, ich verstehe die Taktiken schon. So, ich check schon, was da auf dem Feld passiert. Aber als Trainer, als vereinsnaher Mensch, hast du auch einfach nochmal viel krassere Insights. So, du weißt viel besser, was da dann alles passiert. Da ist es dann, finde ich, auch schon Aufgabe von Vereinsmitgliedern, das dann auch den Journalisten in Anführungsstrichen beizubringen. So, da dann auch mal zu sagen, ja, okay, gut, das und das und das sind dann auch die Punkte, auf die musst du achten. Und deswegen, solche Gespräche sind halt auch einfach Gold wert, wenn du dich dann im Vorfeld nochmal mit den Offiziellen unterhalten kannst. Und ja, da dann im Zweifel auch die Punkte mitbekommst, die du dann den Zuschauern mitgeben kannst. Also.
Und das Schöne ist ja auch beim Volleyball in dem Fall, also es gibt ja tatsächlich auch natürlich bei so großen Events, also Veranstaltungen wie eine Pressekonferenz,
ja.
Aber die nehme ich dann zum Beispiel, ich glaube auch Yannick hat die nicht wahrgenommen, weil wir dann sagen, okay, wir sind leider vielleicht auch noch in so einem familiären Kreis, aber in dem Sinne ist es auch gut, dass es alles noch ein bisschen kleiner und familiärer ist, dass du eben halt dann wirklich die Leute mal anrufen kannst und,
ja,
und da nochmal privat nachfragen kannst, um das jetzt nicht irgendwie in einem so super offiziellen Rahmen wie einer Pressekonferenz zu machen. Wo ich dann auch immer das Gefühl habe, dass, wie gesagt, wie häufig gibt es beim Volleyball Pressekonferenzen, da ja, kommen dann auch nicht so viele super interessante Aussagen raus, weil das, was sie da dann erzählen, das weiß man in der Regel schon. Aber nee, deswegen freue ich mich da nachher quasi einmal einzutauchen und dann hoffentlich, ich hoffe auch, dass es ein geiles Spiel wird. Ich hoffe wirklich, dass es ein geiles Spiel wird, weil das nochmal zum Abschluss, Lüneburg gegen Friedrichshafen, das wirst sogar du jetzt gemerkt haben, wo sind denn die Berliner? Die sind doch eigentlich sonst immer ganz gut. Tatsächlich nicht dabei und deswegen, ja, es ist eigentlich alles angerichtet, Ausverkauf der SAP Arena zum letzten Mal auch in Mannheim, danach geht es in die noch größere Halle in Köln, in die Lanxess Arena ab nächstem Jahr. Deswegen hoffe ich, ich habe hohe Ansprüche an das Spiel, merke ich. So, wenn
ich ja, glaube ich. Also ich meine, ist SAP Arena wieder ausverkauft? Wahrscheinlich schon, oder?
Zum ersten Mal tatsächlich komplett. Mit
okay.
Oberrang voll. Aber ist auch, also der Grund ist, wir spielen das erste Mal an einem Samstag.
Mhm.
Und der Grund ist, es sind zwei Teams, für die es einfach um den ersten Titel seit Ewigkeiten geht. Weißt du, nee, jetzt nichts gegen Berlin. Die haben auch immer gut Menschen mitgebracht. Aber es ist was anderes, wenn da zwei Teams stehen, für die dieser DVV-Pokaltitel das Größte diese Saison wäre, Mann. Da müssen wir ja nicht drum reden.
Ja, ja, und ich meine, also vergleich mit dem DFB-Pokal. So, das ist ja,
ja,
das Counterfeit aus dem Volleyball dazu. Ja. Wenn die Bayern zum DFB-Pokal kommen oder ins DFB-Pokalfinale kommen, ja, schön und gut. Da werden dann auch die 50.000 Bayern-Fans die Hütte dann noch irgendwie voll machen. Aber für Bielefeld letztes Jahr war es halt nochmal viel kranker, da dann nach Berlin zu reisen und auch tatsächlich eine Chance zu haben. So, weil wenn du jetzt 2011 zurückdenkst, MSV Duisburg gegen Schalke, so ja, war klar, dass Duisburg da dann abgeschlachtet wird. So, das ist aber halt ein Spiel, ich würde da jetzt gerade erstmal raten, ohne dass ich irgendwas an Volleyball verfolgt habe.
Ja.
Die Karten sind offen, oder?
Also nahezu für mich ein 50-50 Matchup. Ich glaube, viele sehen Lüneburg ein bisschen weiter vorne, gerade auch weil Lüneburg das direkte Duell dreimal in dieser Saison schon gewonnen hat. Aber dieses Friedrichshafen und nochmal Finale, fremder Boden, das kannst du nicht simulieren. Und deswegen ist es für mich ein 50-50 Matchup. Und gerade auch deswegen ist es so offen und so spannend, weil du eben diese konstante Pokalfinale überhaupt nicht einberechnen kannst. Weil klar, jetzt sagen die einen, ja, Lüneburg hat doch schon dreimal in diesem Jahr gewonnen. Jetzt sagen dann aber die anderen, ja, Friedrichshafen hat in den letzten 10 Jahren viel mehr Finale gespielt als Lüneburg. Und das ist ja auch nichts Neues, dass so ein Finale nochmal ein anderes Spiel, ein anderes Sportevent einfach ist, wie jetzt ein normales Ligaspiel. Deswegen halte ich nicht viel davon zu sagen, ja, Lüneburg, klarer Favorit, die müssen das gewinnen, sondern für mich ist es nahezu ausgeglichen.
Aber komm, dann bleiben wir gerade da mal einmal kurz im Thema, weil vor allem, wenn du jetzt gerade dann auch sagst, ja, wird selbst dir auffallen, die Berliner sind nicht dabei. Wir haben am Anfang der Saison mal einmal kurz drüber geredet, dass der Downfall der Berliner real ist. Ist es immer noch der Fall?
Nein, so real ist er überhaupt nicht mehr. Ich glaube, nachdem wir drüber geredet haben, obwohl sie jetzt tatsächlich dann auch im Laufe der Saison einmal den Trainer gewechselt haben, ist der Downfall nicht mehr real. Also in der Liga bist du punktgleich mit Lüneburg.
Obwohl oder weil sie den Trainer gewechselt haben?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, hinten raus sagt man jetzt, so haben sie alles richtig gemacht. Ich glaube auch, dass sie mit Joel Banks den Umschwung geschafft hätten, weil dafür ist die Mannschaft einfach zu gut.
Wusste ich natürlich, dass Joel Banks war.
Natürlich. Aber nee, also Berliner Downfall war kurz in der Liga. Mittlerweile sind die wieder zurück, aber eben die anderen jetzt auch, weil der Vorsprung war eben da und den haben die Berliner jetzt langsam aber sicher wieder aufgeholt. In der Liga ist es super ausgeglichen. Ich gehe aktuell davon aus, dass Berlin auch die Liga irgendwie wieder gewinnen wird.
Ja.
Aber eben im Pokalfinale sind sie nicht dabei.
Wo sind sie da raus?
Tatsächlich gegen Friedrichshafen.
In?
Ach, wann war das denn? Viertelfinale?
Ach, crazy.
Also, okay.
Na gut, dann hat es ja seinen Schatten schon weit vorausgeworfen. Also viel, worauf ihr euch dann dieses Wochenende freuen könnt, dann nochmal einmal von dir hier klar der Timetable, wann geht's los und wann ist vorbei?
Ja, guckt euch gerne auch das Hornfinale an, auch wenn wir da natürlich logischerweise nicht drüber gesprochen haben. 15:30 geht die Sendung los, 16 Uhr dann Frauenfinale Stuttgart gegen Suhl.
Super Spiel.
Wenn du das sagst, dann müssen sich die Leute das angucken.
Ja.
Und dann 19 Uhr. Schön Primetime, Friedrichshafen gegen Lüneburg. Wahrscheinlich dann 18:30 Sendungsstart oder so.
Ja, okay, fair. Aber das ist dann doch tatsächlich auch ein gutes Thema, weil da wollte ich mit dir drüber sprechen, hatten wir jetzt im Vorfeld gar nicht beschnackt. Ist bei dir in den letzten Tagen Mario Basler in den Feed gekommen?
Ja.
Das ist heftig. Also ist ganz cool, weil die Journalistin, die sich mit Mario Basler zusammengesetzt hat, Katharina Reckers, ist auch frei, glaube ich, bei FUMS unterwegs, aber dann jetzt dafür für SWR unterwegs gewesen. Und die hat sich die Muße angetan, 3 Tage mit Mario Basler ein Wochenende zu verbringen und mit ihm über alles zu reden, unter anderem auch über Frauensport. Und Katharina Reckers kommt dann an, gibt ihm ein Zitat, was Mario Basler selbst gesagt hat.
Ja, also wenn ich Frauenfußball gucke, wenn die Fußball spielen wollen, wenn die Sport machen wollen, sollen die sich ein Netz aufstellen und Tennis spielen, das ist sexy.
Katharina Reckers guckt ihn an. Mario, also echt jetzt?
Ja, nö, stehe ich immer noch dazu.
Also wie kann man 2026 öffentlich noch so eine Meinung vertreten?
Ich hoffe wirklich inständig, dass er das einfach nur sagt, um zu polarisieren und irgendwo tief im Inneren auch schon weiß, dass das großer Humbug ist. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin mir bei Mario Basler wirklich nicht sicher, ob der nicht einfach wirklich felsenfest davon überzeugt ist, dass Frauenfußball nichts zu suchen hat, weil es anscheinend kein Frauensport ist. Ich finde auch die Reaktion von ihr natürlich herausragend, mit dem, ey, wie wär's, wenn einfach mal die Fresse halten dann auch in dem Moment. Weil ich finde auch, wenn du das Reel siehst, sie denkt wirklich so, ich glaube, sie hat die Antwort schon lange in ihrem Kopf, sie denkt so kurz drüber nach, sag ich das jetzt oder sag ich's nicht? Und dann so, jetzt, irgendjemand muss ihm doch mal die Meinung geigen, ja, ich sage es.
Ja.
Und ja, also wir müssen ja erstmal nicht drüber diskutieren, dass das natürlich fernab von Gut und Böse ist, was Mario Basler dazu zu sagen hat. Es auch, sollte jetzt erstmal niemanden wundern, dass die Meinungen von Mario Basler meistens jetzt nicht so gehaltvoll sind. Ich finde auch, was der so in Doppelpassrunden oder anderen wirklich dann spezifischen Themen von sich gibt, sei es jetzt, es geht irgendwie um, ich habe das beste Beispiel, wo er, glaube ich, mal wieder international über die Bayern hergezogen sind, wo ich mir so dachte, Digga, wie kannst du denn diese Saison über die Bayern herziehen mit das beste internationale Team? Also einfach jemand, der sehr viel polarisieren möchte, der sehr viel auf seine Meinung besteht. Aber dann bei so einem Thema, was nichts mit der Sportart an sich zu tun hat, sondern einfach, da gehört logischer Menschenverstand dazu, dass du einmal um die Ecke denkst und dann normalerweise jeder normale Mensch zur Entscheidung kommt, das ist vollkommener Bullshit, was ich da gesagt habe. Und solchen Leuten dann immer und immer wieder eine Plattform zu geben, denke ich mir so, ja, warum? Warum haben wir das eigentlich nötig? Wir haben so viele gute Leute in Deutschland, die sich mit Fußball auseinandersetzen, so viele schlaue Köpfe.
Ja.
Und warum man dann immer wieder auf so, Stefan Effenberger, genau dasselbe. Ich möchte ihn jetzt, also doch, ich möchte ihn in denselben Topf werfen, weil wahrscheinlich würde der auch irgendwie sowas verzapfen. Warum werden die immer wieder eingeladen? Ich verstehe es nicht.
Ja, und vor allem halt, weil sie auch allen anderen Menschen regelmäßig die Kompetenz absprechen.
So,
gerade bei Stefan Effenberg und Mario Basler hörst du halt immer wieder, yo, wir haben die Wahrheit, wir sagen das, was eigentlich jeder denkt und wir nur endlich mal aussprechen. Nee, Mario, so ist es halt nicht.
Nein,
so, also das ist nicht mehr der Stand der Dinge. Selbst vor 30 Jahren war diese Meinung schon scheiße, so, und heutzutage ist sie einfach extrem unangebracht. Aber da, was du gerade gesagt hast, da wollte ich tatsächlich auch nochmal rein, weil ich bin Riesenfan von Katharina Reckers. Ich liebe dieses Format, was sie da hochgeladen haben.
Ich kann das tatsächlich noch gar nicht, aber gutes Format.
Es ist auch tatsächlich jetzt einfach nur ein Podcast, es ist ein vierteiliger Podcast, den die ARD hochgeladen hat. Sagt da auch, ey, verschwendetes Potenzial, weil wenn das eine 3x50 Minuten YouTube-Doku gewesen wäre, hätte ich mir natürlich auch komplett angeguckt.
Ja.
Aber es ist leider nur der Podcast geworden und ihr könnt das dann alles auch noch zweitverwertet dann halt auf Social Media sehen. Da gibt es dann schon ein paar Reels. Aber dann die Frage, die dazu kommt: Plattform geben oder nicht? Weil, also ich sag in diesem Fall aus Katis Perspektive, aus ARD-Perspektive, ja, gutes Format, ja, weil man ihm auch die klare Kante bietet. So, weil man da dann auch sagt, ey, das ist es jetzt nicht. So, und weil Katharina sich traut, ihm da dann halt auch mal die Butter vom Brot zu nehmen.
Ja.
Aber was bedeutet das für Mario Baslers Zukunft?
Und das ist ja, es wird überhaupt nichts für seine Zukunft bedeuten. Also natürlich ist, ich verstehe das Argument zu sagen, ist doch mal gut, dass er jetzt eine Breitseite bekommt. Aber er wird trotzdem noch eingeladen werden, er wird trotzdem noch weiterhin seine Scheißmeinung über also nochmal, seine sehr, sehr fragwürdigen Meinungen über fußballerische Themen abgeben. Und wenn er dann aber auch noch über irgendwelche gesellschaftlichen Themen, weil sowas ist dann für mich einfach ein allgemein gesellschaftliches Thema, abgibt, dann denke ich mir so, nein. Was, also, warum? Warum du? Was gibt dir jetzt das Recht, öffentlich vor einem Millionenpublikum so eine Scheiße zu verzapfen? Und da sage ich dann, würde ich mir einfach mal wünschen von den großen Fußball-Talkshows oder dann auch von solchen Formaten, ladet die Leute doch dann einfach nicht mehr ein. Mann, ja. Der ist jetzt auch, und da sage ich auch nicht, der ist jetzt nicht irgendwie einmal ausgerutscht, irgendwie falsch abgebogen. Nein, Mann. Das ist ja eine Ansage, dass sowas passiert.
Ja, und vor allem, ich finde da halt auch, alleine durch seine Frauenfußballaussagen hat er sich auch Fußballkompetenz weggenommen. Weil Fußball ist nicht mehr nur noch Männerfußball. So, und da dann zu sitzen und zu behaupten, hast du beim Frauenfußball jemals eine Grätsche gesehen?
Digga, allein diese Aussage, hast du jemals eine Grätsche gesehen?
20 Jahren oder wahrscheinlich noch nie. Wahrscheinlich hast du noch nie.
Was ist das denn auch für ein Argument, dass Fußball, also Mario Basler ist ja dann wirklich derjenige, ja, Fußball definiert sich durch Grätschen. Ja. So, hast du mal die letzten 20, 30 Jahre Fußball gespielt? Also, die bekanntesten Fußballer, Messi, Ronaldo, weiß nicht, wie häufig die so gegrätscht haben. Würdest du jetzt sagen, dass das sind keine richtigen Fußballer oder was?
Ja, eindeutig. Die haben also auf dem Fußballfeld nichts verloren. So wenn dumm. Cristiano Ronaldo Sport machen möchte, dann soll er sich bitte ein Netz aufstellen und Tennis spielen. Das ist sexy.
Ja, na gut.
Ja, nun gut. Aber auf jeden Fall polarisierendes Thema. Und das ist halt auch das Problem, ne? Weil eben dadurch, dass diese Aussagen polarisieren, wird der Doppelpass ihn auch wieder einladen, weil sie dann mit der nächsten Mario Basler-Aussage natürlich auch wieder
so funktioniert's
besten Klickzahlen auf Social Media kriegen. Also das ist dann halt immer leider ein Teil der Wahrheit. Wichtig ist halt nur, und da kann ich jeden da draußen einfach nur ermutigen, dass man solche Beiträge einordnen kann. So,
gebt
dass
solchen Leuten vor allem Kontra. Gebt ihnen Kontra. Ja. Sagt, ey, nee, stimmt einfach nicht, was du sagst. Und nicht irgendwie so, ey, das ist deine Meinung, sondern nein, es stimmt nicht. Das ist eine falsche Meinung. Ich weiß, Meinung könnte nicht falsch sein, doch. In so einem Fall können Meinungen falsch sein.
Ja, das ist so. Und vor allem, das hat dann halt auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun.
Nein.
Das ist dann wirklich einfach nur noch dumm und respektlos. Ja, wie kriegen wir jetzt den Switch rüber zu Schiedsrichtern?
Schiedsrichter in Deutschland sind auch dumm und respektlos. Nein,
das ist eine falsche Meinung, Martin. Das ist eine falsche Meinung. Nee, aber die letzten Wochen war es natürlich wieder ein sehr, sehr hochbrodelndes Thema. Letzte Woche hast du mich noch
abgewimmelt, als du das Thema sprechen wolltest. Und irgendwie ist es ja dann logisch, dass natürlich diese Woche die, also ich habe dir, glaube ich, auch, du meintest, du hast mir am Sonntagabend geschrieben bei WhatsApp so von wegen, ey, deine Meinung.
Ich habe geschrieben, na, wie geht's dir nach dem Spiel?
Ja, genau, Heidenheim gegen Stuttgart 3-3 am Ende. Und ich meinte nur so zu dir, ich habe es noch nicht gesehen, weil meine Mom tatsächlich am Sonntag Geburtstag hatte. Und hab dann aber schon so angeteased, nachdem ich, was ich auf Twitter halt gelesen habe, möglicherweise müssten wir diese Woche schon wieder über deutsche Schiedsrichter reden. Und here we are.
Ja, es hat nicht lange gedauert. Also letzte Woche wollte ich da, glaube ich, noch, keine Ahnung mehr, welche Themen das waren, reinwerfen. Aber da habe ich mich halt auch schon die letzten 3 Wochen in meinem Fußball-Podcast dann auch quasi nur noch über die Schiris ausgekotzt. Letzte Woche ist es dann halt alles nochmal hochgekocht, ne? Karim Adeyemi, der sich irgendwie einen Elfmeter schindet, dann aber halt auch dieses Stuttgart-Spiel. Ja, komm, wir steigen direkt beim Stuttgart-Spiel rein, weil du hast es nicht gesehen, du hast es nicht live gesehen, war Geburtstag von deiner Mom, aber ich glaube, wir müssen halt anfangen mit der Paradesituation, die jeder Mensch befürchtet, sobald ein Videobeweis im Fußball mit dabei ist. Ein Tor wird zurückgenommen, um auf der anderen Seite Elfmeter zu geben. Das ist fatal.
Es ist vor allem fatal, wenn du es nicht live mitbekommst, sondern eben ganz normal per Live-Ticker dieses Spiel verfolgst. Siehst, der VfB führt 2-1, dann dein Handy 10 Minuten weglegst, dann wieder drauf guckst und plötzlich führt Heidenheim 2-1.
Ja.
Das ist ja dann wirklich dieses Ding, wo du denkst, ja, das ist eigentlich genau die Situation vor, wie lange gibt es den Videobeweis jetzt?
2018.
Boah, 8 Jahre
so jetzt. Lange, 8 Jahre.
Ja. Das ist genau die Situation, über die du 2018 so immer mal philosophiert hast. So, ja. Wo du drüber gelacht hast, stell dir mal vor, dein Team schießt ein Tor, plötzlich wird es zurückgenommen, weil das andere Team dann irgendwie einen Elfmeter bekommt. Ja, stellt euch sowas mal vor.
Wie kacke wäre das, Martin?
Erzähl doch mal. Es fuckt richtig ab. Und ich bin tatsächlich da, aber glaube ich auch deiner Meinung. Für mich ist es regeltechnisch richtig entschieden, auch wenn es natürlich, für mich ist das, natürlich fuckt das ab. Es hat für mich nichts mit dem Sport zu tun, wenn da so ein 50-50 Foul passiert, aber regeltechnisch möchte ich nicht drüber diskutieren, kann man den Elfmeter schon irgendwie geben.
Ja, so, also es ist halt super bitter, weil irgendwo, ich glaube, es war Mittelstädt, der da hinten zum Foul ansetzt, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und er trifft halt irgendwo den Ball, aber räumt den Heidenheimer halt zuerst ab. So, und dann gibt es die Kontersituation. Und dann ist es halt einfach der Lauf der Dinge, dass es erst laufen gelassen werden muss, ist natürlich für den Fan super bitter. Aber in dem Moment sage ich auch, richtige Entscheidung. Wo wir uns aber wahrscheinlich ein bisschen mehr streiten, ist dann das Foul im Mittelfeld vor Heidenheims 3:2, glaube ich, war es dann. Als die Heidenheimer
Ja.
dann. Boah, jetzt muss ich die Namen wieder zusammenkriegen. Hendricks war es auf jeden Fall, der für Stuttgart in Ballbesitz war. Und dann kommt ein Heidenheimer von hinten an, nimmt ihn den Ball ab, um das vorsichtig zu formulieren. Wie war deine Einschätzung?
Na, erstmal, bevor wir kurz über diese Szene reden, möchte ich einmal sagen, dass natürlich, also es aus VfB-Sicht sich generell für ihn scheiß Abend angefühlt hat, weil du, glaube ich, jede VAR-Entscheidung gegen dich bekommen
Ja.
hast. Das ist erstmal schon mal das Erste. Ob die jetzt richtig waren oder falsch waren,
Ja.
sei dahingestellt. Für mich war der Großteil alles richtig. Und gerade dann das Foul oder das vermeintliche Foul vor dem 3:2 ist dann auch die einzige Entscheidung, wo ich sagen kann, da kannst du irgendwie schon auch wirklich mit Fakten argumentieren, weil es für mich schon irgendwie ein Foul ist. Es ist natürlich irgendwie ein Mittelfeld-Zweikampf, 50-50. Man sagt jetzt, ist es eine klare Fehlentscheidung, aber also kommt mir nicht mit diesem, ist es eine klare Fehlentscheidung. Dafür haben wir uns vor 7 Jahren schon verabschiedet, dass der
Ja.
VAR nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Und deswegen ist es für mich faul genug. Und vor allem, wenn du den Elfmeter auf der einen Seite vorher in der ersten Halbzeit pfeifst, dann musst du das auch zurückpfeifen. Aber diese ganze Wut auf den VAR, die sich ja in diesem Spiel irgendwie so ein bisschen angestaut hat, und jetzt gar nicht nur bei VfB-Fans, sondern einfach auch bei Fußballfans, die sich dieses Spiel angucken, ist halt, es ist zu viel. Natürlich kann das
Ja.
Spiel dann. Also der Schiedsrichter kann nichts dafür, weil es passiert eben auch so viel und er macht auf dem Feld viele mini-kleine Fehler, die halt alle immer wieder korrigiert werden müssen.
Ja.
Aber es ging, glaube ich, der Allgemeinheit gar nicht darum, dass jetzt so viele eklatante Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Weil das ist nicht der Fall. Auch wenn du jetzt sagst, ja, okay, für dich ist okay, dass das Tor nicht zurückgenommen wird. Ich aus VfB-Brille sage, ja, ich hätte gerne, dass das Tor nicht gezählt hätte, aber das ist eine Entscheidung, über die du diskutieren kannst. Es geht um die Masse an Eingriffen und du stehst am Ende dann da und denkst dir, ja, jetzt irgendwie 6-mal VAR und das ist es irgendwie alles nicht mehr so richtig, obwohl regeltechnisch eigentlich alles gar nicht so falsch war.
Ja, und mich stört dabei vor allem am meisten, also ich komme auch mit der Masse klar, mit der Masse an VAR-Eingriffen. Also komme ich vor allem, weil ich das Spiel nicht geguckt habe. Ich glaube, wenn man das Spiel guckt, dann fuckt es einen schon extrem ab,
Ja.
dass dann halt alle 10 Minuten unterbrochen wird. Aber was mich am meisten nervt, ist, dass du einfach von außen gar nicht mal einschätzen kannst, okay, wann greift er denn jetzt ein und wann
Ja.
nicht. Ja, okay, Schiedsrichter legt seine Sichtweise dar und dann guckt der Kölner Keller drauf, sagt, stimmt, stimmt nicht, geh raus und guck's dir an. So, aber für den Außenstehenden ist es auch deshalb nicht klar, weil du überhaupt nicht weißt, was wird da kommuniziert. So, die Premier League macht es ja, dass sie auch die Konversation veröffentlichen, dass sie dann auch sagen, okay, hier, wir glauben zwischen Dominik Szoboszlai und Erling Haaland, da ist das und das gewesen, Tor kann auf keinen Fall zählen, wie war deine Wahrnehmung? Ja, meine Wahrnehmung war das und das, okay, gut, geh raus und guck's dir an. Transparenz. Man kann es zumindest ein bisschen besser verstehen, aber
Ja.
in Deutschland ist es dann halt, okay, gut, du siehst, da auf der einen Seite ist vielleicht ein 50-50-Pfiff, der wird aber auf jeden Fall zurückgenommen, weil glasklare Fehlentscheidung, und auf der anderen Seite ist es auch ein 50-50-Pfiff. So, ich bin da ja auch bei dir, ich verstehe schon, warum die Stuttgarter gerne hätten, dass dieses Tor nicht gezählt hätte. Ich sage, es war eher ein handelsüblicher Zweikampf im Mittelfeld, so, aber dann weißt du halt gar nicht, okay, warum wird sich das jetzt nicht angeguckt? Und das ist wirklich, das frustriert mich gerade jede Woche mehr und mehr.
Meine Lieblingsregeländerung, die ich jetzt auch, glaube ich, gestern im Artikel gelesen habe, die für die Saison 26/27 kommen soll. Also zum einen finde ich gut, gelb-rote Karten. Die zweite gelbe Karte, wenn es eine eklatante Fehlentscheidung ist, auch da wieder. Ja, dann sind wir bald wieder beim Thema, was eine eklatante Fehlentscheidung soll sich
Ja.
angeguckt werden. Finde ich aber zum ersten, also schon mal drüber
Ja.
eine okay Regeländerung. Mein Lieblingssatz, und der steht, glaube ich, wirklich auch Zitat so drin, dass jetzt auch bei Ecken draufgeschaut werden soll, aber es liegt im Ermessen des Videoschiedsrichters, welche Eckensituation er sich anschaut und welche nicht.
Perfekt, vielen Dank
Es
dafür.
liegt im Ermessen des Videoschiedsrichters, ob der sagt, das ist jetzt knapp gewesen, die Ecke gucke ich mir an oder die gucke ich mir nicht an. Digga, du schreibst sie quasi in dein Gesetzbuch, in dein Regelbuch, also ein Schlupfloch rein, das quasi besagt, ja, das ist deine subjektive Wahrnehmung. Ob du da jetzt Lust hast oder nicht, guckst
Ja,
dir an oder nicht.
und vor allem, also grundsätzlich, dieses Ermessen des Schiedsrichters ist ja jetzt keine Neuheit im Fußball. So, es ist im Regelbuch auch festgehalten, dass tendenziell das Ermessen des Schiedsrichters dann halt zählt. Aber dann gerade für den VAR und gerade bei Ecken, so, hä? Was wollt ihr denn da jetzt
Entweder du
überprüfen
sagst, du
oder halt
guckst dir
nicht?
jede Ecke an oder du guckst dir keine Ecke an. Aber
Ja.
mach doch nicht, ich gucke mir 50% der Ecken an, wo es knapp ist.
Ja,
Was
und
ist
vor
das
allem
denn?
offensichtlich. Ist die, also erstmal, worum geht es bei Ecken? Wer als letztes am Ball war und ob es dann Ecke ist
Genau.
oder nicht oder ob der Ball im Aus war?
Nö, generell einfach, wenn du jetzt eine falsche Ecke geben würdest.
Ah,
Also in
okay.
dem Sinne ja, also wäre dann beides, ob der Ball im Aus war oder ob da jetzt ein anderer Spieler nochmal dran war.
Ja.
Also du möchtest einfach die Entstehung einer falschen Ecke verhindern.
Weil ich sag halt, wenn der Ball im Aus ist, so, ja, dafür haben wir die ganze Scheiße doch jetzt technisiert. Und offensichtlich funktioniert es ja auch mit der Abseitslinie, dass
Ja.
wir angeblich punktgenau, Zentimeter genau feststellen können, wo jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt des Spiels auf dem Feld unterwegs ist. So, und dann muss der Ball ja auch konsequent getrackt sein. Und wenn der irgendwo im Aus ist, so, ja, dann werden kurz alle Bildschirme rot im Kölner Keller und dann sagen sie halt, ja, nee, Ball war aus. So, und da checke ich dann nicht, okay, gut. Warum dürfen Sie das jetzt überprüfen und das dann halt nicht? Also, das birgt schon wieder sehr viel Diskussionspotenzial.
Ich habe auch noch einen letzten Vorschlag, den ich auch auf Twitter gelesen habe und über den ich jetzt dann auch wirklich ein letztes Mal diskutieren möchte, Thema Abseitslinie, weil ja, ich weiß, man kann da eigentlich nicht drüber diskutieren. Abseits ist Abseits und man muss einfach auf die Technik vertrauen. Wo es bei mir halt immer schwierig wird, ist wir holen das Lot raus und wir ziehen Winke. Und das musst du ja machen, wenn du dann irgendwie immer die Schulter als vordersten Punkt nimmst oder den
Ja.
Kopf als vordersten Punkt nimmst, was ja dann für den normalen Fernsehzuschauer immer irgendwie verzerrt dargestellt wird.
Ja.
Weil du eben erstmal hier diese Senkrechte nach unten ziehen musst. Also gefühlt brauchst du dann halt das Mathestudium, um erstmal zu
Ja.
wissen, wo du die Linie ziehen würdest. Was halten wir denn von dem Vorschlag? Und ich habe ehrlich drüber nachgedacht. Und das ist nicht, weil ich aus VfB-Brille drauf gucke und wir zweimal halt so eine Situation jetzt gegen uns abgepfiffen haben. Nimm den Fuß. Beim Fußball nimmst du den Fuß und du ziehst die Linie vom Fuß, weil der Fuß ist eh auf dem Boden. Also in
Ja.
den meisten Fällen.
Ja.
Dann hast du diese ganze Diskussion nicht mehr mit irgendwie das Lot ziehen und ist der Winkel jetzt 45 oder 50 Grad und wie musst du dann die Linie ziehen? Wenn du einen Fuß hast, dann kannst du eine klare Linie ziehen. Und wenn er dann eine Fußspitze im Abseits ist, dann ist es Abseits. Darüber möchte ich gar nicht diskutieren, irgendwie, dass wir jetzt plötzlich 1 Zentimeter Handlungsspielraum haben. Vollkommener Quatsch, will ich nicht. Aber ich will wegkommen von diesem, wir müssen erst noch irgendwelche Winkel anlegen und dann wissen wir, wo die Abseitslinie ist.
Erster Gedanke, den ich dazu hatte, war, ja gut, kannst du halt nicht machen, weil du kannst ja auch mit dem Kopf ein Tor erzielen. So, das ist ja auch
Ja.
der Sinn dahinter. Aber das führt halt zu diesen ganzen Bauchschmerzen. Und ich glaube tatsächlich, dass das einerseits auch für ein bisschen Fairness sorgen würde, weil am Ende, ja, ob der Oberkörper jetzt einen Zentimeter weiter vorgelehnt ist oder nicht, so, da kann
Das
man
ist
halt auch
so
drüber.
schwer. Ich glaube
Ja, und
das
vor
auch
allem, da
immer noch
kann
nicht,
man
dass
auch
die
ein bisschen.
Technik das auf den Millimeter genau weiß.
Ja, und die Technik weiß ja auch nicht, okay, wo ist jetzt die Schulter zu Ende, wo fängt der Arm an? Ich weiß nicht, wo die Schulter zu Ende ist und wo
Ja.
der Arm anfängt. So, wenn ich dir jetzt hier oben auf meine Schulter zeige, ja, dann ist schön und gut. Kannst du jetzt dann sagen, ja, nee, das ist aber noch Schulter und ich sag aber, nee, ha, war mein Oberarmmuskel, hätte Handspiel geben müssen. So, das ist dann halt einfach unklar. Und tendenziell sage ich halt auch, wo ist der Vorteil, wenn du diesen Zentimeter, diesen Millimeter, weil inzwischen unterhalten wir uns ja wirklich über
Ja,
Millimeter. So
100%.
früher hast du dann tatsächlich immer davon geredet,
Gleiche Höhe. Früher gab es nur einfach gleiche Höhe. Gleiche Höhe
ja,
gibt es heutzutage
nee,
nicht mehr. Das
gleiche
ist
Höhe
nicht mehr
ist
da.
abgeschafft.
Ja.
So, und mit dem Fuß, ja, doch, finde ich eigentlich eine Regel, über die sollten die großen und wichtigen Köpfe auf jeden Fall mal nachdenken,
Ich
weil
glaube auch, es würde auf zu, ich glaube tatsächlich, es würde auf Zustimmung stoßen.
wahrscheinlich schon, weil es für
Weil
Klarheit sorgt.
es würde Präsenz, also Präsenz sage ich schon,
Präzise.
du weißt, was ich
Ja.
meine. Es würde einfach für mehr Verständnis sorgen. Man hätte dieses ganze Thema, wo ziehe ich die Linie nicht mehr? Und ey, wenn klar ist, der Fuß, und nochmal, beim Fußball ist der Fuß das wichtigste Körperteil.
Ja.
Und du kannst an dem Ding eine Linie ziehen. Du
Ja.
kannst genau an dem Ding eine Linie ziehen. Wo die Fußspitze oder dann in dem Fall die Ferse, je nachdem, wie der Verteidiger halt dasteht, da kannst du Millimeter genau eine Linie ziehen. Und das traue ich der Technik auch zu. Und du hast diese Scheißdiskussion nicht mehr. Wie viel Prozent ist dein Oberkörper geneigt?
Ja, so, und im Zweifel machst du dann einen Deal mit Adidas, Nike und den anderen Schuhausrüstern, dass du dann halt
Pack
sagst,
da
gut,
Chips
in der
rein.
Bundesliga, dann
Pack
packst du
da
in die
Chips
Sohle
rein.
zwei Chips rein,
100%, ja.
dass du genau die Position dieses Schuhs definieren kannst. Weil in die Schulter, Newsflash, ja, das haben sie bei Corona vielleicht mal versucht, uns da Chips einzupflanzen. Nein, natürlich nicht. Aber so, das gestaltet sich halt einfach ein bisschen schwieriger. Die Schuhe sind ja das einzige Material, was der Spieler trägt, was du tatsächlich dann irgendwie te so
Ja.
technisieren kannst, dass du es tracken kannst. Also ja, wäre wahrscheinlich eine Lösung, mit der diese Thematik geklärt werden könnte, mit der man es dann halt auch einfach klar aufsetzen könnte, weil jetzt gerade natürlich, du guckst da jetzt drauf und man muss dieser Technik einfach vertrauen. So, und habe ich auch kein Problem mit, dann zu sagen, okay, ja gut, wenn es dann den Millimeter abseits ist, blöd gelaufen, aber dann ist es so. Da bin ich aber vielleicht auch einfach ein bisschen weniger emotional als andere Leute, wenn sie dann sagen, ja, aber kannst du doch gar nicht so genau sagen. Ja, aber es kann halt auch so genauso in die andere Richtung gehen. Da wittere ich jetzt keine Verschwörung. Aber dann hast du halt Klarheit. So, und jetzt hast du dann jede Woche irgendwo den Sebastian Hoeneß sitzen, der dir sagt, ja, aber ist das hier überhaupt richtig gezogen? Wo ihm ja aber auch keiner widersprechen kann. So, wo ja jetzt auch natürlich keiner hingeht
die Frage,
und ihn da widerlegen kann. Und das ist dann halt das Problem. Und so hättest du dann halt mal einfach Klarheit. Nö, finde ich gut. Lass machen.
So, Gianni, ruf mich an.
Ja.
Ich kauf dir die Idee für ganz wenig Geld.
Ja. Wie viel würdest du nehmen für die Idee?
Ich würde gar nichts nehmen. Wenn das mein Fußballschauerlebnis besser macht, ich würde es ihm für 50 Euro. 50 Euro, weil er das wahrscheinlich irgendwie geben muss.
50, ein Monat DAZN.
Ein Monat, Gianni, für einen Monat DAZN verkaufe ich dir meine Abseits.
Dann sagt er, nee, ist zu teuer.
Ist zu teuer, ja, geht nicht.
Gut. Ja, ja. Gut, aber dann gab es natürlich noch andere Aufregerthemen im Fußball letzte Woche, weil wir haben einen internationalen Fighter verloren. Und der internationale Fighter ist mit einem 2-0 Rückstand nach Italien gereist.
Vorsprung,
ja, sorry, absolut, du hast vollkommen recht, mit einem 2-0 Vorsprung nach Italien gereist und hat es doch tatsächlich geschafft, den zu botteln.
Ja, das ist vor allem auch für mich kommt das wirklich aus dem Nichts, weil wir ja auch in den letzten Wochen zu Recht, finde ich, sehr, sehr lobenswert über den BVB gesprochen haben. Ich fand sie auch in Leipzig gut, das, was ich gesehen habe, also in Leipzig ein Punkt, da die einen sagen, dann ist man eben doch nicht das Top-Team, doch, in Leipzig einen Punkt zu holen ist ein Top-Team. Aber dann mit einem 2-0 Vorsprung nach Italien da zu fahren und dann auch wirklich, also klar, wir werden jetzt gleich über die finale Entstehung dieses 4-1 reden, was natürlich extrem dumm ist und Slapstick pur. Aber es geht ja schon los, dass du scheinbar aus BVB sich dieses Spiel überhaupt nicht ernst nimmst. Bis 2-0 vorne denkst, fährst du nach Bergamo und Bergamo wirst das irgendwie wuppen, auch weil du das Hinspiel hättest höher gewinnen müssen, wahrscheinlich hätten können, die hätten Chancen auf 3, 4, 5, 0, machst du nicht, aber hast eigentlich trotzdem ein gutes Gefühl, mein Gott, spielst du in der Liga in der Topphase und dann lässt du dir da von Sekunde 1 die Butter vom Brot nehmen, wo du dir so denkst, ja gut, ihr habt's dann auch leider einfach nicht verdient, aber es ist so dumm, es ist wirklich so dumm, als BVB-Fan muss ich das so kacke, ich wäre richtig wütend, das ist nicht irgendwie so frustriert, sondern du bist einfach wütend und sauer, weil du dir so denkst, Digga, euer Ernst?
Ja, und gefühlt waren die Borussen auf dem Feld halt einfach überrascht davon, dass Atalanta ja, tatsächlich noch eine Chance gewittert hat.
Ja.
Ja, also dass Atalanta gesagt hat, yo, 2-0, scheiße gelaufen, aber wir holen uns das Ding zu Hause. Und für Borussia Dortmund war das Ding einfach schon geritzt. So, die haben sich gefühlt alle dann schon auf Rematch von 2013 in der Champions League Bayern gegen Dortmund gefreut. So, die dann da gesagt haben, ja, 50% Chance, dass wir dann gegen die Bayern spielen. Haben diesen letzten Schritt aber halt einfach nicht gemacht. Und dafür wirst du von einer Mannschaft, die erst jüngst einen europäischen Titel gewonnen hat, gnadenlos bestraft. So, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Atalanta vielleicht jetzt nicht mehr in Weltklasseform gewesen. Die hatten dieses eine überragende Jahr dabei. Aber wenn du so fahrlässig in so ein Spiel reingehst, offensiv wie defensiv, weil ich hatte da parallel Virtual Bundesliga und konnte da dann nicht gucken, und hatte da
ich
alleine schon...
Ich auch nicht, weil ich dank Gianni Infantino keine Sonne-Abo habe.
Ja, du Armer. so, und hatte da dann schon im Chat ein bisschen was gelesen, dass Rami Benzebaini so ein fatales Spiel haben sollte. Dann im Internet auch sehr, sehr viel Hass gegen diesen Mann gesehen habe, wo ich dann aber auch sage, ja, da waren doch noch 10 andere Mann auf dem Platz, die den Karren definitiv nicht aus dem Dreck gezogen haben. Vor allem Guirassy, 3 Riesenchancen, ballert 2-mal den Keeper an, Maxi Bayer kommt frei durch, kann sich nicht entscheiden, rüberlegen, schießen, fuck, Pfosten! Und es war einfach schlecht, es war ein schlechter Auftritt von Borussia Dortmund, den du dir in der Champions League nicht erlauben kannst. Und Der Auftritt, der denen jetzt wahrscheinlich mal so 20, 25 Millionen Euro minus in die Kassen spült.
Ja, ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, weil ich es auch so irgendwie im Kopf hatte. Ich glaube, Marcel Reif hat mir das auf TikTok einmal erzählt. Die haben in Italien tatsächlich in den letzten 14 Spielen nur einmal gegen Inter verloren. Also das ist auch
crazy.
Das ist auch kein Fallobst, was da kommt. Die hatten jetzt einen schlechten Tag gegen den BVB auswärts und da noch
Inter war gerade im Champions League Finale, ne? Also das darf
deswegen,
man auch nicht vergessen.
Also nochmal, die hatten im Hinspiel einfach einen schlechten Tag, aber dann zu denken, ein 2-0 und vor allem italienische Mannschaften, da erzähle ich auch niemandem was Neues. Zu Hause ist nochmal was anderes, Mann. Das ist richtig eklig zu bespielen und dann eine Mannschaft, die eben in der Serie ja auch einfach einen guten Fußball spielt, da dann hinzugehen und sich einfach so Schulmädchenmäßig dumm anzustellen, wo du so denkst, hä? Vor allem Dortmund spielt das doch auch nicht zum ersten Mal. Dortmund spielt doch nicht zum ersten Mal ein K.O.-Spiel. Wenn du jetzt sagst, mein Gott, beim VfB hätte ich jetzt irgendwie so die Aus... Also natürlich hätte mich das auch abgefuckt, aber ja, wenn du das erste Mal seit 10 Jahren wieder K.O. spielst, dann kriegst du halt das böse Erwachen. Ja. Aber die Ausrede zählt bei Dortmund nicht. Nee. Und dann bin ich auch bei dir. Ganz ehrlich, liebe BVB-Fans, ich weiß, es ist tough, dann in der Nachspielzeit das 4-1 zu kassieren. Ihr hättet in der Verlängerung 100% verloren.
Ja.
Weil ihr wart nicht bereit. Dortmund war nicht bereit für dieses Rückspiel. Und nochmal, also ich bin 0,0 mit diesem Verein verbündet und selbst mir, ich denke mir so, Dicker, es würde mich so abfucken, es würde mich so sauer machen, ich wäre so wütend, weil ich mir so denke, es ist eine Riesenchance für den BVB, ihr spielt wirklich eine gute Saison in der Bundesliga. Ich glaube auch, dass ihr gegen Bayern am Wochenende nicht untergehen werdet, aber das hätte anders laufen müssen.
Ja, eindeutig. Also ist, glaube ich, nichts anderes zu sagen und vor allem, ich fand es auch, dann auch gerade in den letzten Minuten auch einfach nachlässig. So. Und wenn du halt in der 92. schon anfängst, nachlässig zu werden, dann brauchst du nicht auf ein Wunder hoffen, dass es in der 103. dann plötzlich anders aussieht. Ja. Weil, also, natürlich, die Leute reden alle über Benzebaini, ob es jetzt ein Foul war oder nicht. Nico Kovac stellt sich danach auf die Pressekonferenz und sagt, ich weiß es doch selbst nicht mehr, Leute, ob das jetzt ein Foul ist oder nicht. Ich kann
die Frage beantworten, war ein Foul, Nico?
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn einer den anderen im Gesicht tritt, ist es meistens ein Foul. Und dann hat es auch relativ wenig damit zu tun, wie hoch oder wie tief dann der Kopf ist. So, wenn du deinen Gegner triffst, und das dann auch noch irgendwie hinter deinem Rücken vollkommen ohne Kontrolle über deine Füße, ja, dann ist es ein Foul. Und es war halt ein ballorientiertes Foul, deswegen ist es eine gelbe Karte und dann auch nicht der direkte Platzverweis. Aber also am Ende steht da die richtige Entscheidung. Aber wie kann das alles überhaupt passieren, indem Gregor Kobel sich komplett überschätzt, ja, den Ball unfassbar schlecht klärt, der muss den einfach rausbolzen. Ich glaube, da bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher, dass die Nachspielzeit sogar schon rum war in dem Moment. So,
und den einfach rausklopft.
Ja, wenn du den halt wirklich einfach wegbolzt und ich weiß nicht, was da seine Mission war.
Das fasst für mich das Spiel schon auch irgendwie gut zusammen. Es ist dieses, ja, wir sind Borussia Dortmund, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Wir haben doch im Hinspiel gefühlt 7-0 gewonnen.
Ja.
Natürlich löse ich das nochmal in der 94. Minute spielerisch hinten raus. Nein, löst du eben nicht spielerisch.
Ja, und da sage ich halt auch, es ist eine falsche Arroganz vom BVB, weil die ganze... Ja,
generell würde ich schon mal sagen, Arroganz ist immer falsch, aber in dem Fall ist es absolut unangebracht und fatal, da irgendwie Arroganz an den Tag zu legen. Und nochmal, ich wiederhole mich, warum, Digga, ihr wisst doch genau, wie es in der K.O.-Phase in der Champions League läuft.
Ja.
Das wird immer bestraft.
Ich sag aus dem Grund falsche Arroganz, weil die Bayern auch eine gewisse Arroganz an den Tag legen auf dem Feld, weil sie wissen, dass sie gut sind. Weil sie wissen, dass sie dieses Spiel zu Ende spielen und weil sie wissen, dass sie dieses Spiel gewinnen. Aber dann guck dir mal die letzten Wochen und Monate vom BVB an. Spielerisch war das nicht das Gelbe vom Ei. Okay, gegen Leipzig, du sagst, du fandest sie gut. Ich fand sie jetzt auch nicht überragend. Ja,
aber ich finde Dortmund... Nochmal dafür, wie schlecht die am Anfang der Saison waren. Sind die wirklich, aktuell sind sie für mich mit Abstand das zweitbeste Team in der Fußball-Bundesliga?
Boah, für mich nicht. Sie spielen konstant und sie holen ihre Ergebnisse.
Ja, aber,
dass sie ihre Ergebnisse holen, täuscht extrem über diese Spielweise hinweg. So, da steht dann vielleicht ein 4-1, ich habe den Gegner jetzt schon vergessen, wovon aber 3 Tore nach Standards und eins aus einer Flanke kamen. So, es ist spielerisch nicht überzeugend, was aber Borussia Dortmund
letzten Wochen spielt. Du würdest doch sogar sagen, das Hinspiel gegen Atalanta war top. Nochmal, die hätten 3, 4, 5-0 gewinnen können.
Und da fand ich Atalanta auch überraschend schlecht.
Aber darum geht's doch nicht. Wenn der Gegner schlecht ist, dann hat das immer auch damit zu tun, dass du einen guten Job machst.
Ja, eindeutig. Definitiv.
Deswegen sage ich, sind sie für mich... Also, es muss sich so kacke anfühlen, weil sie sind besser. Sie sind besser als Atalanta. Sie sind, finde ich, in Deutschland gerade wirklich gut. Aber sie haben es einfach auf die leichte Schulter genommen.
Ich widerspreche da ein bisschen, weil ich sage, sie müssten besser sein als Atalanta, aber waren sie definitiv nicht.
Na, im Rückspiel nicht, im Hinspiel logischerweise.
Ja. Aber dann ist es nach 180 Minuten die komplett verdiente Rechnung, die Borussia Dortmund da bekommt. Und jetzt dürfen sie dann halt auch mal ihren ganz großen Worten der letzten Wochen, dass man ja so unbedingt Meister werden will, dann halt auch Taten folgen lassen. Weil auch das wieder was mich beim BVB unfassbar abfuckt. Du scorst zwar gegen Leipzig in der letzten Minute den Ausgleich, aber was ist dann deine Reaktion? Ja, Fabio Silva, erstes Tor in der Bundesliga, aber der lässt sich vor der Süd feiern. Oder, nee, war ein Auswärtsspiel, der lässt sich halt erstmal feiern. Der rennt dann los und sagt hier, yo, wir haben Last-Minute-Punkte bekommen. Aber was ist denn jetzt euer Anspruch? Wollt ihr jetzt Meister werden oder wollt ihr eben nicht Meister werden? Und dafür reicht dann so ein Unentschieden nicht. Es ist diese ganze Heuchelei, die sich dann irgendwie im Moment durch den Club zieht. Was, wo ich dann auch sage, damit gewinnst du keinen Blumentopf. Ergebnistechnisch kann man Borussia Dortmund in der Bundesliga absolut nichts vorwerfen. Aber das ist jetzt die erste Quittung, die sie bekommen haben. Und ich glaube, die nächsten werden folgen.
Ich finde die Meisterschaftsdiskussion in dem Sinne gar nicht so schlimm, weil die für mich, die Frage stellt sich für mich nicht. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass Dortmund mal nach einem Spiel sagt, guck mal, wir haben einen guten Lauf und werden jetzt Meister. Aber sich dann auf der anderen Seite auch einfach irgendwie über einen Last-Minute-Punkt in Leipzig freuen, weil ich nach wie vor, ich habe es gerade schon gesagt, sehr, sehr gut finde. Und also, du kannst dich auf jeden Fall über so einen Punkt in Leipzig freuen, ob du dann jedes Mal dich dahinter herstehen musst und sagst, vielleicht machen wir doch nochmal Druck auf die Bayern. Wird nicht passieren. Selbst wenn Dortmund jetzt am Samstag gewinnt und dann werden alle den Meisterschaftskampf wieder ausrufen, logischerweise.
Nicht mal dann.
Nein, es sind immer noch fünf Punkte. Aber darum geht es gar nicht. Dortmund, ich würde mir wünschen, dass sie eine Reaktion zeigen.
Ja.
Alle Dortmund-Fans lassen mich jetzt Reaktion zeigen. Mhm. Weil du machst es ja auch nicht gut. So ein Spiel machst du nicht gut mit einem Spiel. Das wird jetzt eine ganze Weile nagen, Mann. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis du das deiner Mannschaft wieder verzeihst.
Ja, so, und am Ende muss man dann ja auch sagen, es war die letzte Möglichkeit, die Saison dann in eine tatsächlich erfolgreiche zu verwandeln. Weil am Ende, ja, du wirst die Champions League sicher machen. Nein, du wirst kein Meister werden. Und dann ist es auch scheißegal, ob du die beste Saison seit 15 Jahren ergebnistechnisch gespielt hast. Du hast es nicht geschafft, genügend Druck auf die Bayern zu machen, eben weil du halt solche Spiele dann nicht gewonnen hast. Und da waren auch zwischendrin unnötige Unentschieden dabei. Da war mal ein 3-3 gegen St. Pauli dabei und so ein Scheiß, was du dir halt einfach nicht leisten kannst.
Ja, Dortmund war am Anfang der Saison, die waren am Anfang der Saison kacke.
Ja, so, und jetzt stehst du dann da, 8 Punkte Rückstand auf die Bayern, Playoff aus in der Champions League, Viertelfinal aus im DFB-Pokal. So, und guckst dann da jetzt drauf, mit einem Champions League Halbfinale hätten dir es die Leute verziehen. Aber so weiß ich nicht, wie die Stimmung dann in den Dortmunder Fanlagern sein wird.
Nö, wahrscheinlich nicht so gut.
Ja. Nun gut. So viel zum Borussia Dortmund Rant. Ist auch echt schon ein bisschen zu lang her. Das will man
nicht. Wir haben auch viel zu viel Positives über die geredet.
Ja, wirklich so. Aber ich muss jetzt gerade auf meinen Zettel gucken und bis auf das Drive to Survive heute Abend wieder losgeht, habe ich gerade gar nicht mehr so viel.
Nö, ist auch. Also ist tatsächlich auch nicht so viel. Ich habe dich vorhin gefragt, ob die Formel 1 tatsächlich schon wieder losgeht.
Nächste Woche. Also jetzt diese Woche ist das Drive to Survive und nächstes Wochenende ist dann erstes Rennen, in unserem Skiurlaub ist dann zweites Rennen, also
das, ja, super. Ist das morgen Rennen, weil wir stehen ja immer
früh. Nee, es ist nächste Woche, 7., 8. März, glaube ich. Achso, morgen Rennen. Ja doch, ich glaube schon. Das dürfte so ein 6, 7, 8 Uhr
denken. Unser Skiurlaub, du hast die Wettervorhersage reingeschaut. 15 Grad, ich bin glaube ich noch nie bei 15 Grad Ski gefahren. Felix meinte so von wegen, ja, ist voll geil, musst du dich nicht anziehen.
Ja, also Felix hat heute Morgen auch nochmal mit mir gesprochen und meinte dann so, ja, wird schon trotzdem funktionieren, also er steckt da auch ein bisschen tiefer drin. So, Felix ist wirklich, ich glaube seit Mitte Januar schon am gucken, wie das Wetter dann auch wird. Konntest du halt nicht ahnen, dass es Ende Februar dann nochmal so einen Umschwung gibt. Ne? Also hatte ich heute Morgen auch gehört, wir sind gerade kurz vor einem Temperaturrekord jemals im Februar. Die höchsten gemessenen Temperaturen sind 23,1 Grad. Wir waren gestern, glaube ich, bei 22 irgendwo in Deutschland. Aber
fick den Klimawandel an der Stelle nochmal.
Ja, den gibt's natürlich überhaupt gar nicht. Also letzte Woche noch riesen Schneechaos überall und in Norddeutschland war Streusalz ausverkauft und jetzt gerade reden wir über 22 Grad. Also wer da noch irgendwas leugnen will, macht halt mal Licht an.
Macht wirklich mal Licht an. Ja. Na gut, ich freue mich trotzdem. Zur Not machen wir dann. Ich habe Paula gestern schon gesagt, gehen wir halt wandern. Gehen wir halt wandern in den Kitzbüheler Alpen. Wie so eine schöne Rennertruppe.
Super, da freue ich mich drauf. Machen wir eine Gletscherwanderung. Pack die Schuhe ein. Super. Ja gut, aber wir berichten dann von unserer Gletscherwanderung. Und bis dahin euch erstmal viel Spaß bei Drive to Survive dann.
Gut.